Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus der Weihnachtsgeschichte. Am Schluss, Lukas 2, Vers 14. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Siehe, siehe, meine Seele, wie dein Heiland kommt zu dir. Freude, Freude über Freude, Christus wehre allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne, Christus ist die Gnadensonne. Meine Freunde, so habe ich sie in meinem Herzen in den letzten Wochen für mich immer singen müssen. Und ich vermute, dass hier eine ganze Reihe Leute sind, bei denen die Saiten des Herzens auch auf diesen Klang gestimmt waren. In aller Unruhe der vorweihnachtlichen Zeit, Freude, Freude über Freude, Christus wehret allem Leide. Aber wenn ich nun ganz ehrlich sein soll, und das will ich jetzt mal sein, dann habe ich in dieser vorweihnachtlichen Zeit nicht nur für mich leise gesummt, Freude, Freude über Freude, siehe, siehe, meine Seele, mein Heiland kommt zu dir, sondern ich habe mich in dieser vorweihnachtlichen Zeit auch oft wirklich betrübt und bin zornig geworden. Richtig zornig. Weil ich nämlich gesehen habe, gehört habe, gelesen habe, überall, wie man die schöne Weihnachtsgeschichte, wie Lukas sie uns erzählt, in die große Mottenkiste hineinwirft, der Mythen, der Legenden, der Sagen, der Märchen. Der moderne Mensch sagt, in der Welt, in der die Aeronauten so im Weltraum rumschwirren, da haben die Engel keinen Platz mehr. Na, und die große Masse unseres Volkes, die kommt schon lange nicht mehr draus von dem ganzen Gewirre von Niklaus und Knecht Ruprecht und Heilige Martin und Heilige Drei Könige und Karnevalsvorbereitungen und Christkindchen und Engelchen und das ist so ein Hexenbrei von Märchen, nicht? Ja, und die Theologen und die Kirche, die hat bald auch keine andere Predigt mehr als die, glaubt uns doch endlich, dass wir selber nicht glauben, was geschrieben steht. Meine Freunde, da habe ich mir vorgenommen, da ich nun mal die Chance habe, noch mal auf meiner alten Kanzel zu stehen, dass ich heute Morgen Zeugnis ablegen möchte für diese Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Von Maria und Josef, die keinen Raum in der Herberge finden, von dem Kind, was da in der Nacht geboren wird, von den Boten Gottes, nicht Engelchen, von den Boten Gottes, von den leuchtenden Cherubim und Seraphim, die den Hirten verkündigen, euch ist der Heiland geboren. Bis dahin und die Hirten kehrten wieder um. Ich möchte Zeugnis ablegen für diese Geschichte, die nicht in diese Kiste von Sagen, Märchen, Legenden und sonst so ein Zeug gehört. Ich meine, diese Geschichte trägt das Siegel der göttlichen Wahrheit an der Stirne. Und ich möchte euch sagen, gerade die Stücke der Weihnachtsgeschichte, die der unerleuchteten Vernunft, also der Vernunft, die vom Geist Gottes nie erleuchtet ist, die Stücke, die der unerleuchteten Vernunft am ärgerlichsten sind, die sind für einen erleuchteten Sinn, für einen Sinn, der vom Geiste Gottes erleuchtet worden ist, die allerwichtigsten und die allerschönsten. Und das möchte ich euch gern zeigen. Ich möchte als Überschrift die Predigt also schreiben, Die anstößige Herrlichkeit der Weihnachtsgeschichte. Ich könnte auch sagen, die herrliche Anstößigkeit. Die herrliche Anstößigkeit der Weihnachtsgeschichte. Und da bleiben wir dabei, dass wir drei Teile haben. Erstens, die Sache mit dem romantischen Stall. Ja, der Stall, nicht? Da ist eine Romantik drüber. Da kann man alles Mögliche rausholen. Mutter und Kind haben die Nazis rausgeholt. Ne? Und neulich las ich, das sei ja ein uraltes Märchenmotiv. Ein uraltes Märchenmotiv. Von dem Königssohn, der in ganzer Verborgenheit und Niedrigkeit geboren wird. Und dann eines Tages mit Pomp und Pracht hervortritt. So las ich, das sei ein, also das ist nicht meine Meinung, dass es jetzt keine Verwechslung gibt. So las ich, das sei ein uraltes Märchenmotiv, das bei allen Völkern vorkommt. Macht mich zornig, sowas. Einfach zornig. Zornig ist ungeistig, aber ich mach mich zornig. Wie steht hier? Die Hirten priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Die hatten was ganz anderes gesehen als ein uraltes Märchenmotiv. Was hatten die denn gesehen? Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, aber da müssen Sie also Ihren Geist auf den vierten Gang schalten, nicht, um da mitzukommen. Was hatten denn die gesehen? Sehen Sie, ich möchte ein bisschen weiter ausholen, um das deutlich zu machen. Es gibt ein ganz altes Buch. Da ist jede Zeile notorisch geschrieben worden, lange vor Jesu Geburt. Und dieses Buch heißt das Alte Testament, der größere und ältere Teil der Bibel. Und in diesem alten Buch, da stehen bei auf jeder Seite Hinweise und Andeutungen und Versprechungen Gottes auf den einen, der kommen soll. Auf einen Heiler, einen Retter. Meine Freunde, die Hirten von Bethlehem, die waren Männer aus Israel. Und die waren in diesem Alten Testament völlig zu Hause. Wenn sie selber nicht lesen konnten, das erzählte man sich, das hörte man in der Synagoge. Die waren im Alten Testament zu Hause. Die kannten diese Hinweise auf den Heiland. Wenn mich einer fragt, wer weiß das eigentlich, dass diese Hirten da zu Hause waren im Alten Testament, da sage ich, pass mal auf, der Engel, der ihnen das verkündigt hat, der hat eigentlich nur in Worten des Alten Testaments gesprochen. Die Engelbotschaft ist voll mit Andeutungen aus dem Alten Testament. Davidstadt, Retter, Christus oder Messias, dasselbe Wort. Der Engel, der bestimmt kein Dummkopf war, hat er vorausgesetzt, die Hirten kennen das Alte Testament. In denen kann ich reden von dieser Sprache. Die schreien nicht gleich groß, lass doch die Sprache Kanaans weg, nicht? Sondern die kapieren das, da sind die drin zu Hause. Die wussten um diese großen Verheißungen Gottes. Und nun kommen diese Hirten nach Bethlehem und an den Stall. Mit all dem Wissen und die Verheißung aus dem Alten Testament. Und was hörten und sahen sie da? Sie sahen zuerst die ganze Armseligkeit eines Kindes, das keinen Raum hat. Eine Krippe liegt. Und da schauten sie sich an und sagten, es stimmt, genau so ist im Alten Testament der kommende Heiland verheißt. Genau so. Und dann fallen ihnen die Worte ein, er schoss aus dürrem Erdreich auf wie ein armseliges Reis. Oder so ein Wort, wer ist, der die geringen Tage verachtet? Oder er war der allerverachtetste und unwerteste. Lauter Wort des Alten Testaments. Sagen Sie, Mensch, stimmt. Und ich bin überzeugt, dann haben Sie sich von Josef und Maria erzählen lassen, dass sie beide, wenn auch arme Leute, abstammen von dem großen König David, von dem der Engelbotschaft die Rede war. Und da sehen sich die Hirten wieder an und sagen, Kinder, es stimmt. So ist doch verheißen, dass aus dem Geschlecht Davids der Heiland kommen soll. Und als sie jetzt gerne hören, auf welch wunderliche Weise Josef und Maria nach Bethlehem kamen, durch den dummen Befehl des Augustus mit seiner Volkszählerei. Da schauen sie sich wieder an und sagen, es stimmt. Denn so ist im Alten Testament gesagt, und du Bethlehem, aus dir soll mir doch herkommen. Und da sagen die Hirten, und das sehen sie und hören sie, das Kind, das hier liegt, das ist ja die Erfüllung aller Verheißungen Gottes aus dem Alten Testament. Und wenn Gott an diesem Kinde schon all die kleinen Verheißungen erfüllt, dass er in Bethlehem geboren wird, dass er armselig geboren wird, dass er Davids Sohn ist, wenn all das Äußere schon erfüllt wird, dann, und jetzt ist das, was ich Ihnen gern sagen möchte, dann werden durch dieses Kind Jesus alle Versprechungen des Alten Testaments erfüllt. Und da stehen wunderbare Dinge über Jesus. Der Apostel Paulus, der ein großer Theologe war und kein Hirte, der hat das mal so ausgedrückt. Alle Verheißungen Gottes sind in Jesus Ja und Amen. Ach, was steht da in dem Alten Testament im dicken Buch über Jesus? Etwa so. Gott war unser aller Sünde. Aber was bringen wir schon Sünde mit hier? Unser aller Sünde auf ihn. Unsere Strafe liegt auf ihm, auf dem Kind, auf das wir Frieden hätten. Steht im Alten Testament. Ach, wenn ich doch jetzt Zeit und Raum hätte, so bis heute Abend zu predigen, um euch all die Verheißungen des Alten Bundes zu zeigen, die in Jesus erfüllt werden. Da wird zum Beispiel gesagt, dass er ein Durchbrecher ist, der die Leute aus einer belagerten Stadt herausführt in die Freiheit. Dass er aus einem schrecklichen Gefängnis die Gefangenen Satans herausführt, alles im Alten Testament. Da wird im Alten Testament gesagt, dass er die gute Botschaft ist für alle Bekümmerten selber. Fleischgewordene gute Botschaft für alle Bekümmerten. Leute mit ungelösten Fragen, krank und elend und Sünder und Verlorene. Da wird gesagt, dass er die Quelle ist, in der sich schmutzige Leute, oh Gott, wie sind wir das nicht, reinigen können. Ein Born wieder alle Unreinigkeit. Da wird gesagt, dass dieser Jesus der herrliche Prophet und Offenbarer Gottes ist. Lass die Leute fantasieren über Gott. Wir kennen ihn, seit wir Jesus kennen und schauen bis in sein Herz hinein. Da wird gesagt im Alten Testament, dass dieser Jesus der hohe Priester ist. Der Priester, der Mitleiden hat mit unserer Schwachheit. Ha, die Welt hat so viele Priester gehabt, die waren hart wie Stein. Schluss mit einer Priesterherrschaft. Hier ist der Priester, sagt die Bibel. Ist Kind, der Mitleiden hat mit unserer Schwachheit. Wer ist das Opfer? Das Opfer, das uns mit Gott versöhnt, auf Golgatha dargebracht. Er ist der König, dem zu dienen wahre Freiheit ist. Das haben die Hirten gesehen und gehört. Wie denn zu ihnen gesagt war. Nicht in romanischen Stall, sondern sie haben gesehen, ja, den Vers hätten sie gesungen, wenn sie gekannt hätten, was der alten Väter Schar höchster Wunsch und Sehnen war. Und was sie geprophezeit, ist erfüllt in Herrlichkeit. Wenn die Welt wüsste, was man an Jesus hat, dann würde in dem Augenblick die ganze Welt zu Jesus bekehren. Die Welt fährt ins Verderben um ihre Unwissenheit, Verbohrtheit und Blindheit. Aber schenke Gott uns offene Augen, was wir an Jesus haben können. Das haben die Hirten gesehen, wie denn zu ihnen gesagt war. So, und nun das Zweite. Wir wollten von den herrlichen Anstößigkeiten der Weihnachtsgeschichte reden. Und da sind zweitens die Engel. Nicht die Engel sind ja wahrscheinlich hauptsächlich schuld, dass man diese Geschichte für ein Märchen erklärt hat. Nicht? Die Engel sind schuld. Bitte, Engel. Und die Engel sind so schrecklich wichtig. das möchte ich Ihnen gern deutlich machen, dass die gerade so wahnsinnig wichtig sind. Stellen Sie mal Folgendes vor. Die Hirten sitzen nachts auf dem Felde und da kommt ein Pastor zu Ihnen. Ein Pastor. Meine Preislage. Und sagt, hört ihr Hirten, euch ist ein Heiland geboren. Macht euch auf nach Bethlehem. Was meint ihr, was die Hirten ihnen gesagt hätten? Ich weiß, was sie ihnen gesagt hätten. Ich bin 40 Jahre in Essen Pastor. Und ich weiß, was die Leute sagen, wenn ein Pastor sagt, euch ist ein Heiland geboren. Ich bin so ganz überzeugt, die Hirten wären sitzen geblieben bei ihren Herden und hätten was gemurmelt von, hab keine Zeit, nicht? Religiöser Quatsch und so. Oder ich bin auch christlich, aber auch nicht gleich da nach Bethlehem zu rennen. Oder irgend sowas. Jedenfalls wären sie im Leben nie zu Jesus gekommen. Nein, meine Freunde. Wenn Gott Menschen zu seinem Sohn ziehen will, dann muss er selber anstoßen. Da müssen Engel her. Wie heißt ihr, wie denn zu ihnen gesagt war, durch Engel, nicht durch irgendeinen Menschen? Und will ich Ihnen offen sagen, ich bin die Engel noch ziemlich minimal. Also als ich zu Jesus kam, da hat Gott noch mehr aufgeboten als bloß Engel. Ich wundere mich, dass die auf die Engel hin schon reagiert haben. Bei mir war mehr nötig. Das will ich persönlich sagen. Da ist der lebendige Gott selber auf den Plan getreten. Und dann hat der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, durch seinen Heiligen Geist mir gesagt, als ich in Sünden tot war und verwirrt war und nie gedacht, Pastor würde, dir ist ein Heiland geboren. Los, geh nach Bethlehem. Dass ich mal so sage, die erste Person der Dreieinigkeit, der Vater, und die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, traten auf den Plan, um mich zur zweiten Person der Dreieinigkeit zum Sohne zu ziehen. Aber meine Freunde, Jesus hat selber gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Ich bin überzeugt, dass kein Mensch, kein Nachkomme Adams, keiner, der in schmutzigen Sünden tot ist oder in seiner Selbstgerechtigkeit erstorben ist, auf Menschenreden hin sich aufmachen wird, seinen Heiland zu suchen. Im Leben nicht. Und nun bitte ich euch, wundert euch nicht über die Engel und sagt es im Märchen, sondern schaut mal drauf, dass bei euch der heilige Gott selber durch seinen Geist ruft und lockt und sieht, euch ist ein Heiland geboren. Geht hin gen Bethlehem, ihr werdet ihn finden. Wundert euch nicht über die Engel, meine Freunde. Es ist mir völlig klar, dass bei uns zynischen, ungläubigen, hartgesottenen Leuten aus dem Jahr 1965 nie mal Engel genügt hätten, um uns zu Jesus zu bringen. Bei uns Menschen vom Jahr 65 muss der heilige, lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist selber uns anstoßen, dass wir hingehen, um dieses Kind zu suchen und zu finden. Ach, wenn ihr eine Ahnung davon habt, dann betet doch, zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Als die Hirten von den Engeln angestoßen wurden, geht nach Bethlehem, da sind sie sofort aufgebrochen und fanden das Kindlein. Und sie sind so oft durchs Evangelium, durch den lebendigen Gott selber, durch den Heiligen Geist gerufen worden zu Jesus. Und wie viele sitzen hier, die dem Zuge nicht gefolgt sind und diesem Rufen. Und sie fanden das Kindlein. Haben sie Jesus gefunden? Es hängt Leben und ewiges Leben dran. Es kann kein Mensch selig und errettet werden, in Ewigkeit nicht, wenn er dieses Kind nicht gefunden hat. Haben Sie schon gefunden? Die Hirten beten es an, das heißt, sie legen ihr Herz ihm hin. Haben Sie ihr Leben schon Jesus gegeben? Die Hirten gingen auf den ersten Engelruf hin. Und uns hat der lebendige Gott so oft gezogen und gerufen. Und was ist rausgekommen? Ein bisschen Christlichkeit. Das Gott erbarmen. Ich sah mal einen Bauern, der ein Kalb auf die Wiese führen wollte. Und das Kalb war so störrig. Da blieb stehen, stemmte alle vier Beine ein. Und dann sprang sie auf die Seite. Alles Mögliche. Und da habe ich gedacht, so sind wir, wenn Gottes Geist uns zu Jesus zieht. Auf die Weide des Heils, da sperren wir uns wie ein störrisches Kalb. Bei den Hirten haben Engeln gedüscht. Und bei uns kriegt Gott und sein Geist nicht fertig. Nun, wir werden nicht gezwungen. Aber das ist die ernste Seite der Weihnachtsgeschichte. Statt Fragezeichen an die Engel zu machen, sollten wir lieber dem noch viel größeren Rufen Gottes an uns folgen. Folgen wir, meine Freunde, ich habe vor Weihnachten meine Weihnachtsgeschichte schon erlebt, wie Gott auch einem sagte, geh hin, gen Bethlehem. Mal so 3 Tage vor Weihnachten, da kommt ein junger Mann zu mir, ein Fremdarbeiter. Jugoslawien, da hinten irgendwo hinter Graz, sagt er, ich muss über Graz fahren, wenn ich heim will. Und ich wusste erst gar nicht, was will der junge Mann bei mir? Ich bin ja schließlich ein pensionierter Pastor, nicht? Bis ich auf einmal, was erschrocken gemerkt habe, der hat eine Frage, was soll ich tun, dass ich selig werde? Und es war erschütternd zu hören, wie er schilderte, wie es ihm unruhig war. Er sagte, ich bin katholisch, ich kann nur das Maria anrufen. Wie es ihn zog und rief und Unruhe. Und was soll ich tun, dass ich selig werde? Und dann habe ich ihn im Geist in der Hand genommen und zu Jesus geführt. Und dann sind wir beide niedergekniet neben den Hirten und haben angebetet das Kind in der Krippe. Und er zog seine Straße fröhlich, das heißt im Fiatwagen, nicht, wie das heute so ist, er ging so fröhlich davon. Da habe ich gedacht, sieh, was mit den Engeln geschah, das geschieht heute noch, dass Gottes Geist Menschen ruft und sie lassen sich rufen und stehen schließlich, ich lag in tiefer Todesnacht, du wurdest meine Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. Lassen wir noch ein drittes sagen. Die dritte anstößige Herrlichkeit oder herrliche Anstößigkeit der Weihnachtsgeschichte sind die lobenden Hirten. Die kehrten wieder um, priesen und lobten Gott. Meine Freunde, nach der Ansicht des modernen Menschen hätte der Engel mit diesen Hirten reden müssen, na sagen wir, über Mitbestimmung im Betrieb, über 35-Stunden-Woche, Arbeitszeitverkürzung, über die harten Lohnverhältnisse im Hirtenberuf. Das kann Ihnen doch heute jeder Akademie und jeder Pastor sagen, dass man über solche Sachen reden muss mit den Leuten. Und da kommt dieser völlig überholte Engel und redet mit denen von einem Heiland, der errettet von Sünde und Tod und Welt und Schuld. Und dann sollen die Hirten noch glücklich gewesen sein da drüben. Sie priesen und lobten Gott und dabei, ich frage euch, was hat denn ein Heiland zu tun mit dem Alltag der Hirten, in den es zurückgingen, ja? Was hat das zu tun mit dem Alltag der Hirten? Hat es damit zu tun? Da sollen sie gesungen haben und gepriesen und gelobt, wo sie zurückgingen in sehr harte und bittere Verhältnisse. Das haben wir gestern gehört hier, was der Hirtenberuf für eine bittere Angelegenheit war. Nein, sagt der moderne Mensch, höchst unwahrscheinlich. Jedenfalls im modernen Menschen kann man so nicht kommen, mitten in seine ungelösten Probleme hinein zu reden von Heiland und Erlösung und Rettung und so. Das geht doch nicht. Verstehen Sie? Und das ist gerade die Pointe der Geschichte. Hier ist eine der schönsten und wichtigsten Stellen der Geschichte. Hier kommt es ans Evangelium. Seht, die Hirten gingen ihren grauen Alltag zurück. Wir leben alle im grauen Alltag. Ah, oh, ich kenne sie zu wenig, aber ich weiß, trotz Wohlstand ist der Alltag grau in grau. Ja? Grau in grau. Ich traf dieser Tage am Nachmittag vom Heiligen Abend jemand, der gern seinem Beruf steht. Und der sagte, 2,5 Tage, ganz frei. Und ich dachte an diesen Menschen heute und dachte, bloß noch ein Tag. Nicht? Ist doch ein grauer Alltag. Und da traf ich an demselben Nachmittag vom Heiligen Abend einen Geschäftsmann. Er sagte, jetzt ist alles vorbei. Wissen Sie, Pastor Busch, glauben Sie niemand, dass Weihnachten ein Fest der Liebe ist. Ein Fest der Habgier ist das. Ein Fest der Habgier, hat er recht. Er wird nicht alleine stehen, so zu denken. Ach, wir leben alle irgendwie im grauen Alter. Das Leben spielt gleichsam überall eine dumpfe Bassmelodie. Und uns singen die Hirten da eine helle Oberstimme dazu. Sie priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Nun sangen sie von Vergebung der Schuld und vom Frieden mit Gott und von einem neuen Leben im Glauben und von der Liebe Gottes, die ganz real greifbar unter uns erschienen ist. Und von dem offenen Himmel über ihn und von der hellen Hoffnung, die sangen das Lied in der hellen Oberstimme. Und meinen Sie nicht, dass unsere Zeit diese Oberstimme nötig hätte? Und dass Ihr Leben diese Oberstimme nötig hätte? Ich will mich nicht damit aufhalten, die Basstöne des Daseins noch ein bisschen mehr in Unordnung zu bringen oder vielleicht ein bisschen in Ordnung. Ich möchte Ihnen lieber sagen, Sie dürfen auch diese helle Oberstimme im Alltag mitsingen. Sie kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was Sie gehört und gesehen hatten. Sie dürfen diese helle Oberstimme mitsingen, weil das wahr ist, was wir eben gesungen haben. Oder haben wir es noch nicht gesungen? Ich weiß nicht. Ihr habt mit euch den wahren Gott. Lasst zürnen Teufel, Welt und Hölle. Gottes Sohn ist worden euer Gesell. Das ist ein Weihnachtslied, nicht? Lasst zürnen Teufel, Welt und Hölle. Gottes Sohn ist worden euer Gesell. Ha, wer das begriffen hat, der singt mit den dumpfen Klängen des Altars die helle Oberstimme der Hirten mit. Wir dürfen es. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort ein Wort der Wahrheit ist und dass mit dir wirklich eine herrliche und bessere und größere Welt hereingebrochen ist, als uns Vernunft nur von Ferne ahnt. Und umgib uns, erleuchte Augen des Verständnisses. Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Lied 14, den zweiten Vers singen jetzt.